Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 21. November auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen. Die größte Fusion in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, das Zusammengehen von Glencore und Xstrata wirft Fragen auf. Gold Mines Foundation. Nicht Gold, sondern Talente werden im Slum von Nairobi geschürft. Und lokale Lösungen für lokale Probleme. Friedensförderung als Gratwanderung zwischen Intervention und Selbstbestimmung. Am Mikrofon Michael Spahr.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Laut dem Tagesanzeiger will der sozialdemokratische Bundesrat Alain Berset das Rentenalter 65 für Frauen einführen. Der Zeitung liegt ein vertrauliches Papier vor, in dem noch weitere Maßnahmen angetönt werden. So soll das Rentenalter generell flexibler werden, Frühpensionierungen hingegen sollen eingedämmt werden. Alain Berset will zudem wieder am Umwandlungssatz der zweiten Säule rütteln, das heißt, es sollen in Zukunft weniger hohe Pensionsgelder ausbezahlt werden. Spätestens in 6 Jahren soll dann das Schweizer Volk über eine Revision der Sozialwerke abstimmen. Die Stilllegung der Schweizer Kernkraftwerke kommt tatsächlich teurer als ursprünglich geplant. Wie das Bundesamt für Energie heute Morgen mitgeteilt hat, wird mit einem Betrag von 20,654 Milliarden Franken gerechnet. Das ist 10% mehr als noch vor 6 Jahren geschätzt wurde. Die Betreiber der AKWs müssen nun folglich mehr in die sogenannten Stilllegungs- und Entsorgungsfonds einbezahlen. Wieder schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft. Der Solarzulieferer Meyer Burger aus Thun entlässt voraussichtlich weitere 270 Mitarbeitende. Das berichten verschiedene Medien. Seit dem Frühling hat die Unternehmung fast jede 5. Stelle gestrichen. Noch vor wenigen Jahren galt Meyer Burger als eine große Wirtschaftshoffnung für den Kanton Bern und für eine alternative Energiezukunft. Im Moment schreibt die Unternehmung große Verluste. Kongolesische Rebellen haben offenbar die Stadt Goma im Osten des Kongos erobert. Laut diversen Medienmeldungen wollen die Rebellen der Gruppe M23 nun ihren Vormarsch auf die Hauptstadt des Kongos, Kinshasa, in Angriff nehmen. Friedensbemühungen im Osten des Kongos sind bisher gescheitert. Immer wieder kommt es zu höchst menschenverachtenden Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Tausende Menschen sind im Moment auf der Flucht. Die Demokratische Republik Kongo gilt als eines der rohstoffreichsten Länder Afrikas. Allerdings profitieren vor allem internationale Rohstoffkonzerne von diesem Reichtum. Im Armutsindex der UNO steht Kongo ganz am Schluss. Noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns eher düsteres Wetter. Es wird bewölkt, vereinzelt kann es auch regnen. Die Temperaturen betragen höchstens 8 Grad. Übermorgen Freitag wird es sonnig, trotz hohen Wolkenfeldern. Gegen Abend nimmt die Bewölkung dann wieder zu. Das Thermometer zeigt höchstens 9 Grad. Das Wochenende verspricht eher wechselhaftes Wetter. Vor allem am Sonntag ist auch in der Region Bern wieder mit Regen zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Die größte Firmenfusion der Schweizer Geschichte ist auf der Zielgeraden. Gestern haben die Aktionäre und Aktionärinnen zugestimmt. Der Bergbaukonzern Xstrata und der Rohstoffhändler Glencore sollen fusionieren. Glencore Xstrata International PLC soll damit zu einem der weltweit größten Unternehmen im Rohstoffbereich werden. Der Transparenz im Rohstoffgeschäft ist das wenig dienlich. Wilmar Rall berichtet.
Glencore Xstrata International PLC soll das weltweit erste Unternehmen sein, das vom Rohstoffabbau über den Handel bis zu Lagerung und Transport alles kontrolliert. Glencstrata, wie es in der Branche genannt wird, würde die ganze Wertschöpfungskette unter einem Dach vereinen. Die Aktionäre beider Konzerne haben der Fusion mit großem Mehr zugestimmt. Bei Kritikern, Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen kommt sie schlecht an. So kritisiert Andreas Miesbach, Rohstoffexperte der Erklärung von Bern.
Das Hauptproblem oder eines der Hauptprobleme, das wir sehen, ist, dass die Händler natürlich traditionell eine ganz andere Geschäftskultur haben als, sagen wir jetzt mal, die großen weltweit etablierten Bergbaukonzerne. Damit ist nicht gesagt, dass die großen Bergbaukonzerne keine Probleme haben, aber sind weiter als jetzt Glencore, das weiterhin halt von dieser kurzfristigen und sehr aggressiven Händlermentalität geprägt wird. Und wenn diese Mentalität sich auch im Gesamtkonzern durchsetzt, dann hat das gravierende Auswirkungen beispielsweise auf Arbeitende und auf die Menschen, die rund um diese Minen leben.
Hinzu kommt, dass je größer der Konzern sei, je schwieriger sei es, hinter die Geschäftspraktiken zu schauen. Bezüglich der Transparenz gab es in den letzten Monaten große Schritte vorwärts. Nach den USA will nun auch die EU schärfere Transparenzbestimmungen für die Rohstoffbranche erlassen. So sollen Rohstoffkonzerne verpflichtet werden, ihre Zahlungen an Regierungen offenzulegen. Und wenn die Unternehmen offenlegen, wie viel sie für die Schürfrechte bezahlen, kann auch die Bevölkerung der rohstoffreichen Länder vermehrt vom Geldsegen profitieren. Diese Transparenzbestimmungen aber gelten nur für Konzerne wie Xstrata, die Rohstoffe abbauen, und nicht für Rohstoffhändler wie Glencore.
Die USA verpflichten in den USA börsenkotierte Unternehmen aus dem Rohstoffbereich, dass sie alle Zahlungen an Regierungen offenlegen. Die EU will dasselbe machen, auch für nicht börsenkotierte Firmen, aber mit Ausnahme eines kleinen Teils, der Export benannt wird in der US-Regulierung, fehlt der Handel. Und hier wäre eben die Schweiz ganz besonders gefragt, weil in der Schweiz der Handel extrem groß ist, weil wir ein Viertel des weltweiten Handels mit Rohstoffen kontrollieren. Und deswegen müsste eine ähnliche Transparenzregelung in der Schweiz eben vor allem den Handel erfassen.
Andreas Misbach spricht beim Zusammenschluss von Glencore und Xstrata von einem Kampf der Unternehmenskulturen. Das zeige zum Beispiel die Zahl der Arbeitsunfälle in den letzten 4 Jahren. Während der Schweizer Bergbaukonzern Xstrata gemessen am Umsatz etwa doppelt so viele Unfälle gehabt habe wie BHP Billiton, die Firma mit den wenigsten Unfällen, gab es bei Glencore etwa 12-mal so viele Unfälle wie bei BHP Billiton. Durch die Fusion würde Glencore mit Sitz in Zug zum weltweit 5. größten Unternehmen im Rohstoffbereich mit einem Börsenwert von rund 90 Milliarden Dollar. Damit die Fusion aber besiegelt und das Unternehmen an den Start gehen kann, müssen die Wettbewerbshüter noch zustimmen. Andreas Misbach meint:
Glencore hat einen relativ geschickten Schachzug gemacht. Sie haben im Bereich Zink haben sie gewisse Vermarktungsrechte schon im Vorfeld abgegeben. Und Zink ist tatsächlich der Rohstoff, wo Glencore ganz klar sowohl die Produktion auf der Welt, die Raffinierung in Europa, das alles wird im Zinkmarkt eindeutig von Glencore kontrolliert und deswegen haben sie dort gewisse Zugeständnisse gemacht. Aber es ist durchaus denkbar, es gibt andere Produkte, wo Glencore dann sehr wichtig sein wird, Kobalt, Blei, wo vielleicht gewisse Wettbewerbsbehörden noch gewisse Auflagen machen.
Die EU-Kommission will laut diversen Medienberichten voraussichtlich morgen Donnerstag Stellung nehmen. Grundsätzlich gehen Experten aber davon aus, dass die Fusion bewilligt wird. In der Regel würden die Wettbewerbsbehörden solche Fusionen ja sowieso nicht komplett verbieten, sondern würden Konzernen nahelegen, gewisse Teile abzustoßen, damit die Konkurrenz wiederhergestellt sei. Glencore Xstrata International PLC wird also voraussichtlich schon bald zum ersten Konzern weltweit, der Abbau und Handel von Rohstoffen kontrolliert.
Rabe Info 95,6.
Gold Mines Foundation. Was nach Xstrata und Glencore tönt, ist in Wirklichkeit eine NGO, also eine wohltätige Nichtregierungsorganisation. Gegründet von 3 jungen Schweizer Studierenden, ist die Gold Mines Foundation in einem der größten Slums von Nairobi tätig. Sie will den kenianischen Jugendlichen eine Perspektive bieten, zum Beispiel mit einem voll ausgestatteten Tonstudio oder Tanz- und Sportworkshops. Soraya Kohler ist eine der Mitgründerinnen der NGO. Leonie Marti hat mit ihr gesprochen.
Den Namen Gold Mines Foundation verbinde ich eher mit Rohstoffkonzernen und ich muss dann etwas staunen, da ist eine NGO dahinter. Woher der Name Gold Mines Foundation?
Es ist mir schon aufgefallen, dass viele Leute so reagiert haben, aber das Ziel unserer Foundation ist ja, das Gold aus jedem Einzelnen herauszufiltern und zum Leuchten zu bringen. Also eigentlich die Talente, die in jedem Jugendlichen schlummern, zum Vorschein zu bringen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Ateliers aufgebaut im Bereich Kunst, Musik beispielsweise. Wir haben so verschiedene Schmuckateliers kreiert. Im Sportbereich haben wir mit Fußballteams zusammengearbeitet und im Bereich Tanz und Choreografie und auch Theater haben wir verschiedene Ateliers aufgebaut.
In Kenia sind ein Drittel der Bevölkerung zwischen 15 und 30 Jahren alt. Ihr bietet verschiedene Projekte an. Was sind denn die übergeordneten Ziele? Was bietet ihr den Jugendlichen? Was können sie dann nach diesen Projekten?
Wir haben eigentlich drei Hauptziele. Und zwar das erste ist, die Jugendlichen zu integrieren. Und das machen wir eben mit diesen verschiedenen Ateliers. Und dann möchten wir auch mit den Produkten, die wir produzieren, also die Schmuckproduktion oder die T-Shirt-Produktion, mit dem Siebdruck oder mit den verschiedenen Tanzworkshops möchten wir ihnen einen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen, indem sie auch beispielsweise sie selber mit konkreten Ideen kommen können. Und das wäre dann das dritte Hauptziel, dass wir so die lokale Wirtschaft entwickeln mit den kleinen Projekten, die von den Jungen kommen, die Ideen, und wir ihnen dann so in Form von Mikrokrediten helfen, ein Geschäft aufzubauen.
Wie viele Jugendliche nehmen dann teil? Also habt ihr Wartelisten zum Beispiel für diese Theater-Musikprojekte? Wie läuft das?
Wir beschäftigen etwa 50 bis 60 Jugendliche. Und je nachdem, also die Türen sind offen, sie können kommen. Wir im Musikbereich beispielsweise arbeiten wir mit verschiedenen Künstlern von dort, also lokalen Musikern. Und da haben wir auch mittlerweile, also innerhalb von 2 Jahren, mit 50 verschiedenen gearbeitet. Das ist etwa der Durchschnitt.
Die Situation ist nicht ganz einfach. Ihr seid schon mehrere Male bedroht worden und auch die ganze Infrastruktur wurde auch schon mehrmals ausgeraubt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was kannst du berichten aus den letzten beiden Jahren?
Wie es der Name schon sagt, Kibra bedeutet so Wald oder Dschungel. Es ist eines der größten Slums in Ostafrika. In dieser Region leben etwa 1 Million Menschen, die auf 2,5 Quadratkilometer zusammengepfercht sind. Es gibt kein fließendes Wasser, alles ist auf Lehmböden und besteht aus wellblechbedeckten Hütten. Wir mussten einfach aus Sicherheitsgründen schon ein paar Mal die Location wechseln und auch je nachdem einen passenden Ort finden, wo alles Platz hat, wo wir alles unterbringen können. Und wir auch bleiben können für eine Weile und nicht Angst haben müssen, ausgeraubt zu werden.
Das sagt Soraya Kohler. Sie ist Mitbegründerin der Gold Mines Foundation, einer Nichtregierungsorganisation, die im kenianischen Slum Kibera Projekte mit Jugendlichen betreut. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.goldminesfoundation.org.
95,6. Rabe Info.
Internationale Friedenspolitik ist gut und recht, doch was nützt sie, wenn sie erfolglos oder gar kontraproduktiv ist, wie im Irak oder in Afghanistan? Die Expertinnen und Experten sind sich einig, es braucht lokale Lösungen für lokale Probleme. Es darf zwar zu gezielten Interventionen durch internationale Institutionen kommen, diese müssen aber auf lokale Akteure zugehen und die geltenden Rahmenbedingungen respektieren. Das wirft wieder neue Fragen auf. Ist ein Rohstoffkonzern, der große lokale Macht ausübt, auch ein lokaler Akteur? Ist Friedensförderung legitim, wenn terroristische Gruppierungen in den Prozess mit einbezogen werden? Diese Fragen wurden gestern in Bern an der Jahreskonferenz der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace diskutiert. Leonie Marti war dabei.
Rund 70 Millionen Franken steckt die offizielle Schweiz jährlich in die Friedensförderung. Ein eher bescheidener Betrag verglichen mit den 5 Milliarden, die dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS pro Jahr zur Verfügung stehen. Doch ist das Geld in die Friedensförderung gut investiert? Die Entwicklungen im Irak und Afghanistan drängen die Frage nach der Art und Weise der Friedensförderung auf. Martina Sanci, Forscherin an der Uni Bern und Mitglied von Swiss Peace, findet, dass die aktuelle Friedensförderung in eine gute Richtung verläuft.
Was die Tagung gezeigt hat, ist, dass es breit abgestützt ist, dass Selbstbestimmung oder die Mitsprache oder die Bestimmung der lokalen Bevölkerung, dass die zentral ist für die Friedensförderung. Aber es ist schwierig, sie durchzusetzen. Es gibt verschiedene Herausforderungen, mit denen Institutionen konfrontiert sind, die Friedensförderung betreiben.
Die Friedensförderung hängt von den Konflikten ab und diese sind völlig unterschiedlich. Peter Schumann kann auf über 20 Jahre Erfahrung in der Friedensförderung zurückblicken. Er war unter anderem Koordinator der UNO-Mission im Südsudan. Laut Peter Schumann ist die Hemmschwelle höher geworden, bei bewaffneten Konflikten einzugreifen.
Wir sehen aber auch eine weniger Bereitschaft der internationalen Organisationen, vor allem der Vereinten Nationen, wirklich mit einer klaren Stimme zu sprechen und einzugreifen. Der Sicherheitsrat hat im Falle von Syrien versagt. Er hat im Falle vom Südsudan nach dem Ausbruch der bewaffneten Gewalt zwischen beiden Ländern auch nicht zu einer klaren Lösung beigetragen, sondern er hat das Problem verschleppt, wie wir das jetzt sehen.
Friedensförderung muss lokal verankert sein. Internationale Institutionen schaffen Raum für die Erarbeitung von Konfliktlösungsmustern. Doch die Lösungen stammen im Idealfall von der betroffenen Bevölkerung selbst. Nach welchen Kriterien entscheiden denn internationale Organisationen, welche Akteure, ob lokal oder international, unterstützt werden? Botschafter Claude Wild ist Leiter der politischen Abteilung des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten EDA. An der Jahrestagung spricht er sich dezidiert dafür aus, dass alle Gruppierungen in die Friedensförderung einbezogen werden müssen. To exclude certain groups from the negotiation is politically stupid. Das Ausschließen von gewissen Gruppen sei politischer Unsinn. Peter Schumann dazu.
Für mich ist das nicht eine Frage Auswählen von lokalen Akteuren oder internationalen. Jeder dieser Konflikte, die wir heute auf dieser sehr wichtigen Konferenz angesprochen haben, beschäftigt sich mit Konflikten, die ganz klar eine internationale, zumindest eine regionale Dimension haben. Das heißt, wenn in bestimmten Teilen des Südsudan Kühe geklaut werden, dann ist das keine internationale Angelegenheit und ist es das Problem einer Gesellschaft, die durch einen sehr dramatischen Wandel nach diesem Krieg durchgeht.
Ob die Konflikte eine lokale oder internationale Dimension haben, ist teilweise schwer zu bestimmen. Die Gesellschaft positioniert sich immer mehr lokal, also zwischen dem Lokalen und der Globalisierung. Martina Sanci meint dazu.
Ich denke schon, dass es durchaus Sinn macht, diese Unterscheidung zu machen, dass es auf der einen globale, geopolitische, makroökonomische Einflüsse gibt, aber das, was Herr Schumann vorhin erwähnt hat, eben Viehdiebstahl. Das mag eine globale Dimension haben, aber es ist auch ein lokales Phänomen. Trotzdem ist es in meiner Meinung auch sehr schwierig, jetzt eine Grenze zwischen global und lokal zu ziehen.
Sagt Martina Sanci, Forscherin an der Uni Bern und Mitarbeiterin von Swiss Peace.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 21. November. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Wilma Rall und Leonie Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.